Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute sind wir bei Folge 13 von Der Medienanwalt, eurem Podcast zu den Themen Medienrecht, Urheber, Marken, Wettbewerbsrecht und Sportrecht. Heute ist es eine Solo-Folge und es geht um das spannende presserechtliche Thema Recht zum Gegenschlag. Wer austeilen kann, kann auch einstecken. Und ich möchte euch erklären, was darf man sagen in einem öffentlichen Meinungskampf? Was muss man sich gefallen lassen? Wo sind die Grenzen? All das werde ich euch jetzt erzählen. Willkommen erstmal. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit diesem Thema. Wir klären, wann das Recht auf Gegenschlag erlaubt ist, welche Grenzen es hat und betrachten auch zum Beispiel den Fall Jörg Kachelmann, der schon einige Jahre zurückliegt, sowie auch weitere Urteile. Zwei Grundrechte stehen im Fokus bei der Frage des Rechts auf Gegenschlag. Dazu komme ich später. Zum einen die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das immer wieder im Presserecht eine große Rolle spielt. Definieren wir doch erstmal das Thema Gegenschlag. Was ist denn eigentlich das Recht zum Gegenschlag oder das Recht auf Gegenschlag? Es wird immer unterschiedlich genannt in der Rechtsprechung. Das Recht auf Gegenschlag ist ein Recht, das nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Abwägung widerstreitender Grundrechtspositionen gegeben ist. Wer im Meinungskampf deutlich Stellung bezieht, muss also damit rechnen, dass sich andere mit ihm und seiner Meinung auseinandersetzen und dass die Reaktion im Einzelfall auch hart und überzogen ausfallen kann. Er muss daher eine scharfe Reaktion auch dann hinnehmen, wenn sie sein Ansehen mindert. Das hat das Bundesverfassungsgericht letztlich so aufgestellt. Die Kriterien, die gibt es schon lange. Das Konzept des Rechts zum Gegenschlag basiert auf einem ähnlichen Gedanken wie der des Schutzes von Opfern einer Berichterstattung. Es kann in Ausnahmefällen eine Äußerung, die eigentlich das Persönlichkeitsrecht verletzt oder jedenfalls gravierend beeinträchtigt, gerechtfertigt sein, wenn diese Äußerung als angemessene Reaktion auf das Verhalten der betroffenen Person gewertet werden kann. Dieses Prinzip greift vor allen Dingen dann, wenn die betroffene Person bewusst an öffentlichen Diskussionen teilnimmt, am öffentlichen Meinungskampf und sich freiwillig den Bedingungen der öffentlichen Meinungsfreiheit des Meinungskampfes aussetzt. In solchen Fällen verliert die Person einen Teil ihres Anspruchs auf den Schutz ihrer Privatsphäre und muss auch scharfe Reaktionen akzeptieren, selbst wenn diese ihr Ansehen schädigen. Jedoch können staatliche Stellen, das ist ganz wichtig, sich nicht auf dieses Recht zum Gegenschlag berufen. Für die Zulässigkeit eines Gegenschlags spielt neben dem Inhalt des ursprünglichen Angriffs auch das Forum letztlich eine Rolle, in dem dieser Angriff stattgefunden hat. Eine scharfe Äußerung in einer gerichtlichen Verhandlung beispielsweise berechtigt nicht automatisch zu einer Reaktion in den Medien. Das Ganze liegt daran, dass Aussagen, die im Rahmen der Rechtsverfolgung gemacht werden, grundsätzlich besonders geschützt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass in rechtlichen Auseinandersetzungen pointierte und zugespitzte Formulierungen verwendet werden dürfen, solange diese nicht offensichtlich unhaltbar oder missbräuchlich sind. Es reicht nicht aus, dass eine Äußerung unangemessen oder unnötig erscheint, um sie unzulässig zu machen. Das ist generell auch ein Grundsatz im Presserecht, wenn es darum geht, wann Äußerungen unzulässig sind. Das hat man ganz oft, wenn man gegen Medien vorgeht zum Beispiel, wo Mandanten sagen, aber das hätten die doch gar nicht sagen müssen. Die hätten mich doch zum einen gar nicht identifizierbar machen müssen. Zum anderen hätten sie doch diese Fakten hier gar nicht nennen müssen oder das so darstellen müssen. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, was man darf, beziehungsweise was erforderlich ist, um eine Berichterstattung zureichend erscheinen zu lassen, sondern eben darum, wo die rechtlichen Grenzen sind. Und die dürfen die Medien und andere Äußernde natürlich ausschöpfen. Darüber hinaus muss bedacht werden, dass die Öffentlichkeit eines Gerichtssaals nichts mit der Medienöffentlichkeit zu tun hat, nicht damit gleichzusetzen ist. Im Gerichtssaal kann das Publikum die Vorgänge direkt verfolgen und wird auch selbst von den Verfahrensbeteiligten wahrgenommen, während bei einer Veröffentlichung in den Medien der Kontext und die Zielgruppe erheblich breiter gefasst sind. Eine Äußerung, die vor einem begrenzten Publikum im Gerichtssaal gemacht wurde zum Beispiel, kann durch eine massenmediale Verbreitung in ihrer Wirkung und Bedeutung erheblich verändert werden. Allgemein formuliert heißt das also, es ist erlaubt, auf Angriffe mit scharfen Worten zu reagieren, um die eigene Ehre zu verteidigen, sofern die Reaktion verhältnismäßig ist. Wer austeilt, muss also, wie der Name des Podcast-Titels heute heißt, auch einstecken können. Die Rechtsgrundlagen, die ich am Anfang angeschnitten habe und die immer in Abwägung zu bringen sind, generell im Presserecht und im Medienrecht, sind eben auf der einen Seite die Meinungsfreiheit und wenn es gegen die Presse geht, noch um die Pressefreiheit. Und auf der anderen Seite das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht, das eben auch den Ehrenschutz umfasst. Und hier muss man stets eine Abwägung vornehmen und sich die Äußerungen im Kontext anschauen. Wie nimmt der Durchschnittsrezipient, der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer irgendeine Äußerung wahr? Was hat die andere Person geäußert? In welchem Kontext sind die Äußerungen gefallen? Und da kommen wir dann später noch bei den rechtlichen Grenzen des Gegenschlags zu. Geht es hier um Formalbeleidigung, Schmähkritik oder gibt es Anknüpfungspunkte? Gibt es eine sachliche Auseinandersetzung oder ist die Äußerung einfach nur schmähend und anlasslos? Also wir haben hier zwei wichtige, stets in Abwägung zu bringende Grundrechte, die immer in Betracht gezogen werden müssen und begutachtet werden müssen, entsprechend und in Abwägung zu bringen sind, wenn es darum geht, ob Äußerungen, egal ob Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen, im Endeffekt zulässig sind. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt im Äußerungsrecht, im Presserecht an sich. Es gibt verschiedene Beispiele in der Rechtsprechung. Ein ganz prominenter Fall ist der Fall Kachelmann. Wahrscheinlich jeden von Ihnen, von euch ein Begriff. Kachelmann wurde ja seinerzeit medial ziemlich hart angegangen, unter anderem von Medien wie der Bild-Zeitung und so weiter. Die Bild-Zeitung ist ja auch bekannt dafür, nicht zimperlich im Umgang mit Personen des öffentlichen Lebens oder generell mit Personen, die im Verdacht stehen, irgendwelche Dinge getan zu haben, egal ob Straftaten oder andere vermeintlich moralisch gesellschaftskritische Dinge. Und daher ist Kachelmann seinerzeit eben gegen die Berichterstattung der Bild-Zeitung, aber auch anderer Boulevardmedien erfolgreich vorgegangen. Es ging seinerzeit um Vergewaltigungsvorwürfe seiner Ex-Partnerin. Kachelmann saß länger in Untersuchungshaft, hat später auch Geldentschädigungsansprüche gegen die Medien durchsetzen können. Also ein ganz prominenter Fall, wenn es um Verdachtsberichterstattung geht, um Geldentschädigungsansprüche geht. Das hat quasi die äußerungsrechtliche Rechtsprechung sehr geprägt, weshalb das jetzt auch ein sehr interessanter Fall ist, um das Recht auf Gegenschlag zu thematisieren und klarzumachen, worauf es in der Rechtsprechung hier ankommt, um eben auch die Grenzen festzusetzen. Beim Fall Kachelmann war es so, das Bundesverfassungsgericht hat zugunsten der Ex-Partnerin von Jörg Kachelmann entschieden, dass sich mit einer, die sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Unterlassungsurteil gewehrt hatte. Dieses Urteil bezog sich auf Äußerungen, die sie in einem Interview nach Kachelmanns Freispruch gemacht hatte. Es hatte sich also herausgestellt, es reicht hier nicht aus, man kann ihn nicht verurteilen. Das Ganze ist quasi nicht so, wie die Bild-Zeitung es seinerzeit dargestellt hat, im Rahmen der Verdachtsberichterstattung vorverurteilend. Und am Ende wurde Kachelmann freigesprochen. Das Bundesverfassungsgericht sah die Meinungsfreiheit der Frau, der also der Ex-Partnerin gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt und hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf. Es stellte klar, dass die Frau angesichts der vorausgegangenen Aussagen von Kachelmann und dessen Anwälten ein Recht auf Gegenschlag hatte. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist vom 10.03.2016, kann man also sehr gut überall nachlesen, auch auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts. Zu den Hintergründen der Äußerungen in Interviews nach dem Freispruch komme ich jetzt. Die Beschwerdeführerin, also die Ex-Partnerin, die frühere Partnerin Kachelmanns, hatte ihn Anfang 2010 wegen Vergewaltigung, das hatte ich eingangs erwähnt, und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Im anschließenden Strafprozess wurde Kachelmann freigesprochen, da ihm keine Straftat nachgewiesen werden konnte. Nach dem Freispruch äußerten sich seine Anwälte öffentlich in Interviews und kritisierten die Beschwerdeführerin. Kachelmann selbst gab ebenfalls ein Interview, in dem er auf sie einging. Das ist also nicht unüblich, hat man also vor 8 Jahren auch schon so gemacht und macht man nun immer mehr, dass man eben auch Verfahren begleitet, kommunikativ quasi, und entsprechende Litigation-PR betreibt. Das ist Reputationsmanagement, was gerade auch Medienrechtler und Strafrechtler begleitend sehr viel machen, um auch die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen entsprechend, weil oft reicht es nicht aus, wenn man zum Beispiel einen medialen oder medienrechtlichen Prozess gewonnen hat und die Öffentlichkeit aber durch die Medienberichte oder einseitige Meinungen von anderen Personen eben ihre eigene Auffassung haben. Und das versucht man eben positiv für seinen Mandanten oder für sich selber zu gestalten und geht dann eben auch nicht selten damit an die Öffentlichkeit. Das Ganze ist hier passiert. Man hat Interviews gegeben und entsprechend Dinge über die Ex-Partnerin geäußert. Etwa eine Woche nach der Verkündung des freisprechenden Urteils erschien in einer wöchentlich erscheinenden Zeitschrift ein dreiseitiges Interview mit dem Kläger unter der Überschrift »Mich erpresst niemand mehr«, in dem er sich dann wie folgt äußerte. Vor Gericht hatte mir mein Verteidiger geraten, zu schweigen, was sollte ich auch mehr sagen als die kurze Wahrheit, ich war es nicht. Und ich habe keine Menschen Gewalt angetan, ich hätte an jedem Prozesstag 100 Mal aufstehen und sagen müssen, das ist gelogen, was soll ich über lügende Zeugen denn sagen? Das hat er also öffentlich geäußert und über die Beschwerdeführerin sagte er, ich weiß, ich habe mich mies benommen, ich habe Menschen verarscht, es gibt keine Entschuldigung dafür, aber das, was die Nebenklägerin mit mir gemacht hat, als sie sich den Vorwurf der Vergewaltigung ausdachte, das ist keine Verarsche, das ist kriminell. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ich habe keinen Sprung in der Schüssel. Viel interessanter wäre doch zu erfahren, was psychologisch in der Frau vorging, die mich einer Tat beschuldigt, die ich nicht begangen habe. Die Nebenklägerin soll ja nach dem Urteil in einem Nebenraum des Gerichts erheblich randaliert haben. Der Kläger und seine Anwälte äußerten sich dann in der Folge auch bei weiteren Gelegenheiten öffentlich zum Strafverfahren und zu Personen der Beschwerdeführerin. Das hat dann die Beschwerdeführerin gemacht, also die Ex-Partnerin, die hat sich ebenfalls an die Medien gewandt, die wollte sich das natürlich so nicht gefallen lassen. Sie hatte ihre eigene Version der Geschichte. Und die Beschwerdeführerin gab nach Erscheinen des Interviews mit dem Kläger einer Illustrierten ein Interview, das eine Woche nach der Veröffentlichung des Interviews mit dem Kläger erschien. Zu Beginn des Hefts wird der Artikel mit den Worten angekündigt, dass die Beschwerdeführerin erstmals ihr Schweigen brechen wolle, auch im Hinblick auf das ausführliche Interview des Klägers und das Auftreten seiner Anwälte in zahlreichen Talkshows, die unter anderem mit mehreren teilweise ganzseitigen Fotografien der Beschwerdeführerin bebilderte Heftstrecke enthält, neben dem Interview mit der Beschwerdeführerin dann auch einen mehrseitigen redaktionellen Beitrag. Die Beschwerdeführerin wird dann unter anderem wie folgt zitiert: Das Gericht unterstellt mir mit diesem Freispruch, dass ich so dumm und so niederträchtig sein könne, eine solche Vergewaltigungsgeschichte zu erfinden. Wer mich und ihn kennt, zweifelt keine Sekunde daran, dass ich mir diesen Wahnsinn nicht ausgedacht habe. Ich bin keine rachsüchtige Lügnerin. Fast unerträglich aber war für mich, die Aussagen der vom Kläger bezahlten Gutachter in der Presse lesen zu müssen. Diese Herren erklären vor Gericht, die Tat könne sich nicht so abgespielt haben, wie es die Nebenklägerin, also ich, behauptet. Und man selbst sitze zu Hause, liest das und weiß ganz genau, es war aber so. Zu den Aktivitäten des Klägers im Internet äußerte die Beschwerdeführerin dann, ja, das kann er, andere beschimpfen und bloßstellen. In seinen Augen hat er in der besagten Nacht ja nichts falsch gemacht. Er hat nur die Machtverhältnisse wieder so hergestellt, wie sie seiner Meinung nach richtig sind. Weiter erklärte die Beschwerdeführerin dann, dass sie eigentlich 3 Traumata zu verarbeiten habe. Eines davon sei die Tat selber. Zudem schilderte sie, dass der Kläger sie beim Verlassen ihrer Wohnung in jener Nacht mit dem Tod bedroht habe. Gegen Ende des Interviews äußerte die Beschwerdeführerin, dass sie nie vorgehabt habe, in die Öffentlichkeit zu gehen. Vor allem das heuchlerische Interview des Klägers zwinge sie aber dazu. Soweit, so gut. Dann kam es zum Rechtsstreit um die Äußerung. Kachelmann forderte daraufhin die Unterlassung bestimmter Aussagen aus diesem Interview, darunter den Satz, wer mich und ihn kennt, zweifelt keine Sekunde daran, dass ich mit diesem Wahnsinn nicht ausgedacht habe. Okay, da ist er also gegen vorgegangen, wollte Unterlassung haben, ist dann zum Landgericht gegangen, Landgericht Köln. Die Vorinstanzen gaben Kachelmann recht, also Landgericht Köln und OLG Köln, verpflichteten die Frau, die Aussagen zu unterlassen. Ihre Berufung und Beschwerde blieben also ohne Erfolg. Und die Beschwerdeführerin wandte sich dann mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht und argumentierte, ihre Meinungsfreiheit sei verletzt worden durch die Urteile. Das heißt, man hat ihr was verboten, was sie doch eigentlich im Rahmen der zulässigen Meinungsäußerungsfreiheit gemäß Artikel 5 Grundgesetz eben doch sagen dürfen müsse. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat dann entschieden irgendwann und gesagt, okay, die Meinungsfreiheit ist hier zu schützen und die Vorinstanzen hatten nicht recht. Das Bundesverfassungsgericht gab der Beschwerdeführerin Recht und hob die Entscheidungen der Vorinstanzen entsprechend auf. Es stellte fest, dass ihre Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt seien, auch wenn einige ihrer Äußerungen emotional formuliert waren. Wertete das Bundesverfassungsgericht sie als Meinungsäußerung, als zulässige Meinungsäußerung dann auch und nicht etwa als Tatsachenbehauptung, da die im Strafverfahren erhobenen Vorwürfe nicht abschließend geklärt werden konnten. Die Aussagen spiegelten daher subjektive Einschätzungen wider, die verfassungsrechtlich geschützt sind. Hier kommen wir nochmal zur Frage der Abgrenzung Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung. Das ist immer die Grundlage einer jeden äußerungsrechtlichen Prüfung. Das heißt, wenn es sich um Meinungsäußerungen handelt, dann spricht man von einem Dafürhalten, eine subjektive Bewertung eines Sachverhalts und bei einer Tatsachenbehauptung geht es um wahr oder unwahr. Das heißt, die Äußerung muss dem Beweis zugänglich sein, es muss überprüfbar sein. Wenn ich zum Beispiel sage, jemand ist schrecklich, jemand ist unfreundlich, dann sind das klassische Meinungsäußerungen, weil das kann der eine so sehen, der andere so sehen. Und wenn ich aber sage, der hat etwas geklaut, dann kann ich eben prüfen, ob er etwas weggenommen hat oder eben nicht. Das wäre dann eine Tatsachenbehauptung. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, es handelt sich um emotionale Reaktionen, die aber eben zulässig sind. Ganz oft hat man ja auch Meinungsäußerungen, die sind natürlich emotional, überspitzt, kritisch, eher beeinträchtigend, Persönlichkeitsrecht beeinträchtigend und kränken natürlich Personen. Und sind natürlich oft emotional geprägt, aber trotzdem zulässig. Und um solche Äußerungen handelte es sich eben hier. Das Bundesverfassungsgericht betonte das Ganze, dass es sich eben um zugespitzte Äußerungen fasst, insbesondere wenn sie als Reaktion auf vorangegangene Angriffe auf die eigene Ehre erfolgen, sind sie eben zulässig. Da muss man sich eben mehr gefallen lassen. Das war ja auch hier der Fall. Jedenfalls kann man das so sehen, dass Kachelmann hier quasi sie öffentlich angegriffen hat und eben versucht hat, sein Image wiederherzustellen und seine Reputation wiederherzustellen. Hiergegen hat sie sich gewehrt und das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, das war in diesem Fall bei diesen Äußerungen okay. Also Personen, die sich öffentlich äußern, dabei selbst scharfe Kritik üben, müssten auch entsprechende Reaktionen hinnehmen, so das Bundesverfassungsgericht sinngemäß. Die Gerichte hätten zu Unrecht verlangt, dass die Frau sich auf eine rein sachliche Darstellung beschränkt. Das würde verkennen, dass eben Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz die Meinungsäußerungsfreiheit derart schützt, dass eben auch subjektive, emotionalisierte Meinungen geäußert werden dürfen. Zudem habe die Dame, die Ex-Partnerin, keine bekannten Informationen wiederholt in dem Interview, sondern nur öffentlich bekannte Informationen. So argumentierte jedenfalls das Bundesverfassungsgericht, diese Tatsache hätten die Vorinstanzen zugunsten der Beschwerdeführerin berücksichtigen müssen. Das haben sie nicht getan. Im Ergebnis hat das Bundesverfassungsgericht also ein Recht auf Gegenschlag bestätigt. Was das ist, hatte ich eingangs erläutert. Das ist also ein sehr gutes Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang kritisiert, dass die Gerichte das Verhalten Kachelmanns und seiner Anwälte nicht ausreichend berücksichtigt hätten. Diese hätten sich ebenfalls emotional und unsachlich geäußert. Daher habe die Beschwerdeführerin ein sogenanntes Recht auf Gegenschlag gehabt, das sie nicht auf eine rein sachliche Antwort beschränken müsse. So weit, so gut. Dann ein eigener aktueller Fall, was mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, dieses Thema jetzt auch mal im Rahmen eines Podcasts zu behandeln und das mal darzustellen, weil mir eben aufgefallen ist, dass in zahlreichen Fällen und Mandaten, die wir haben, das immer wieder eine Rolle spielt, auch wenn es vom Wortlaut her von den Gerichten nicht immer Recht auf Gegenschlag heißt, aber eben zum Beispiel heißt, im Rahmen der öffentlichen Auseinandersetzungen hat der Antragsteller bzw. die Antragsgegnerin oder der Antragsgegner Bezug genommen auf öffentliche Anfeindungen oder öffentliche Beiträge über ihn, über sie und durfte sich eben dann entsprechend auch zur Wehr setzen und eben auch etwas unsachlicher zur Wehr setzen. Dann heißt es zwar nicht Recht auf Gegenschlag, gemeint ist aber genau das, wenn eben Gerichte sowas umschreiben. So war es auch in unsere letzten Fälle. Wir haben jetzt einen Fall von dem LG Hamburg gehabt, haben eine prominente Künstlerin vertreten, die über Jahre immer wieder angefeindet wurde von einer ebenfalls öffentlichen Person. Die Namen werde ich an dieser Stelle nicht nennen, das ist gar nicht so wichtig, sondern es geht vielmehr darum, wie der Sachverhalt war. Und es kam eben auch wieder jetzt nach einem Auftritt unserer Mandanten in öffentlichen Medien zu Anfeindungen des Antragstellers, der sich dann die Reaktion unserer Mandanten nicht gefallen lassen wollte. Unsere Mandantin hat ihn dann öffentlich kritisiert in Social Media Posts und eben gesagt, was sie von ihm hält letztlich. Und der Antragsteller hat versucht, eine einstweilige Verfügung vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg zu erwirken. Nur in für unsere Mandanten nicht so wesentlichen Teilen hat er die einstweilige Verfügung bekommen, aber überwiegend das Verfahren gegen unsere Mandanten verloren, weil er sich eben gegen zahlreiche Meinungsäußerungen unserer Mandanten, die natürlich möglicherweise eher beeinträchtigend waren, aber aus unserer Sicht zulässig waren, im Rahmen des Gegenschlags gewährt hat. Das heißt, die Meinungsäußerung, die er als Schmähkritik oder Formalbeleidigung angesehen hat, beziehungsweise auch sein Anwalt, hat das Landgericht Hamburg. Die Entscheidung ist jetzt noch nicht rechtskräftig. Das heißt, der Antragsteller kann noch sofortige Beschwerde einreichen, kann auch das Hauptsacheverfahren führen. Aber wir haben erstmal eine Entscheidung der Pressekammer des Landgerichts Hamburg, die gesagt hat, es liegt hier keine Schmähkritik, keine Formalbeleidigung vor und keine anlasslose Kritik, die zwar überspitzt ist und auch wirklich hart im Wortlaut, aber eben letztlich vom Recht auf Gegenschlag, auch wenn das wörtlich nicht so in den Mund genommen wurde vom Landgericht, gedeckt sei. Ne? Und das hat man eben ganz oft, solche Fälle im Rahmen der Abwägung, dass man sagt, okay, gerade im öffentlichen Meinungskampf muss man sich dann mehr gefallen lassen, wenn man es selber eben auch austeilt, muss man eben auch einstecken können. Und das war auch der Fall. Das hat uns an dieser Stelle, auch wenn wir meistens auf Seite der Betroffenen stehen, doch gefreut und war ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für unsere Mandantin, weil eben im Einzelfall auch solche Äußerungen, die wir in der Regel angreifen, wenn wir Betroffene vertreten, weil solche Äußerungen im Einzelfall eben auch mal zulässig sein können, gerechtfertigt sein können, weil man sich auf der anderen Seite vorher schon lange sehr viel gefallen lassen musste. Das Recht auf Gegenschlag oder Recht zum Gegenschlag hat aber natürlich auch seine Grenzen. Aus dem sogenannten Recht auf Gegenschlag folgt nämlich kein Recht zur permanenten Steigerung eher verletzender Formen der Kritik. Das heißt, irgendwann ist auch Schluss. Auch gestattet es nicht Äußerungen, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen oder und schon daher von vornherein einer Abwägung mit der Meinungsfreiheit des Äußernden entzogen sind. Gibt es zahlreiche Entscheidungen, unter anderem auch eine Entscheidung des OLG Dresden aus 2021, die ich gleich noch etwas thematisieren werde, um die Grenzen des Rechts auf Gegenschlag etwas aufzuzeigen. Das Gericht hat in diesem Fall entschieden, dass das sogenannte Recht auf Gegenschlag keine Rechtfertigung für Formalbeleidigung oder Äußerungen darstellt, die Straftatbestände erfüllen und somit eben auch nicht mit der Meinungsfreiheit abgewogen werden können. Ja, also bei Schmähkritik und Formalbeleidigung findet die eingangs erwähnte stets stattfindende Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit eben nicht statt. Das heißt, niemand muss sich gefallen lassen, anlasslos beleidigt zu werden, diffamiert zu werden, und Schmähkritik ist eben die Grenze einer zulässigen Meinungsäußerung. Da findet also keine Abwägung mehr statt, die normalerweise auch bei erkränkenden und überspitzter Kritik und erkränkenden Äußerungen stattfindet mit dem Persönlichkeitsrecht. Hier ist dann Schluss, das ist dann stets rechtswidrig und zu unterlassen. In den Entscheidungsgründen führte das Gericht aus, dass die vom Verfügungsbeklagten getätigten Äußerungen gegenüber dem Verfügungskläger als Formalbeleidigung und Nötigung zu bewerten sind. Welche Äußerungen das sind, dazu komme ich gleich. Und somit unzulässig waren. Das Landgericht hatte zuvor angenommen, dass dem Verfügungsbeklagten ein Recht auf Gegenschlag zustehe, da der Verfügungskläger zuvor ein Vorstandsmitglied eines Vereins als Rassisten, Neonazi und Holocaustleugner bezeichnet hat. Das ist natürlich schon starker Tobak, und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum darf ich da darauf nichts erwidern, was eben so ist, wie man hier kritisiert wurde. Aber da sagt das Gericht, dass das Recht auf Gegenschlag keine überzogenen oder ehrverletzenden Reaktionen rechtfertigt, die die Menschenwürde verletzen oder strafrechtlich relevant sind. Insbesondere sei ein solches Recht dann nicht gegeben, wenn wie im vorliegenden Fall der Verfügungsbeklagte nicht persönlich vom Verfügungskläger angegriffen wurde. Das ist eben hier ganz wichtig in dieser Entscheidung. Und die Äußerungen des Verfügungsklägers nicht als Kollektivbeleidigung auf den Verfügungsbeklagten bezogen werden könnten. Folglich wurde die Entscheidung des Landgerichts abgeändert und die Kosten des Rechtsstreits dann den Verfügungsbeklagten auferlegt. Der Sachverhalt, der dem Ganzen zugrunde lag, war wie folgt. Der Verfügungskläger ist seit 2014 Stadtrat. Er betreibt eine Facebook-Homepage oder eine Facebook-Page im Zusammenhang mit der Stadtratssitzung. Vom 11.06.2021 äußerte er sich zu einem Redebericht des ersten Vorsitzenden des Vereins, D-Bürger helfen D-Obdachlosen, und Bedürftigen e.V. und bezeichnete ein Vorstandsmitglied dieses Vereins als Rassisten, Neonazi und Holocaustleugner. Der Verfügungsbeklagte, der also jetzt auf Unterlassung in Anspruch genommen wurde, hat diesen Beitrag auf der Facebook-Seite des Verfügungsklägers mit den Worten kommentiert: Was für ein kranker, alter, dummer, hasserfüllter Mensch Sie doch sind. Ihren Anfall in der gestrigen Stadtratssitzung hat dies wieder einmal gezeigt. Dafür werden Sie bezahlen. Ja, das hat er so geäußert. Das war seine Reaktion auf Rassisten, Neonazi und Holocaustleugner. Der Verfügungskläger, der das zunächst geäußert hat, Rassisten, Neonazi und Holocaustleugner, hat dann Unterlassung dieser Äußerungen begehrt, ist also zum Landgericht gegangen. Im Verfügungsverfahren haben beide Parteien den Rechtsstreit dann im Vergleichsweg für erledigt erklärt und eine gerichtliche Kostenentscheidung vereinbart. Also bei einer Erledigungserklärung geht es am Ende noch um die Kosten, weil die Hauptsache ist dann quasi erledigt, die Unterlassungsansprüche. Etwa wenn eine Unterlassungserklärung abgegeben wird, dann ist der ursprünglich begründete Unterlassungsantrag eben erledigt durch die Unterlassungserklärung. Ja, durch die Unterlassungserklärung ist die Wiederholungsgefahr ja beseitigt, sodass ich dann auch gerichtlich keine Unterlassungsansprüche mehr geltend machen kann und für erledigt erklären muss. Dennoch muss es ja dann eine Kostenentscheidung geben, weil natürlich derjenige, der den Antrag gestellt hat bei Gericht, nicht auf den Kosten sitzen bleiben möchte, wenn er ursprünglich Recht hatte. Und im Rahmen der Kostenentscheidung wird dann eben geprüft und entschieden, ob der Antrag und der Anspruch ursprünglich begründet war und bestanden hat. Das ist dann hier erfolgt. Das Landgericht hat die Kosten des Rechtsstreits mit dem angefochtenen Beschluss gegeneinander aufgehoben. Der Verfügungsantrag wäre isoliert betrachtet, sodass das Landgericht zwar erfolgreich gewesen, im Gesamtzusammenhang mit der vorangegangenen Äußerung des Verfügungsklägers stehe dem Verfügungsbeklagten aber ein Recht auf Gegenschlag zu, das nicht auf gegenseitige Angriffe und Beleidigungen beschränkt sei, weil im politischen öffentlichen Meinungsstreit bei der gebotenen lebensnahen Betrachtungsweise nicht auf einen quasi mathematisch genauen Maßstab, auf ein streng isoliertes Verhältnis der beiden Streitparteien zueinander abgestellt werden könne. Soweit so gut. Das Landgericht hat also dem Verfügungsbeklagten Recht gegeben in der Kostenentscheidung, gesagt, du hattest hier ein Recht auf Gegenschlag, du durftest diese doch heftige Äußerung als Reaktion auf Rassisten, Neonazi und Holocaustleugner bringen. Das Ganze ging dann zum OLG Dresden. Wie das Landgericht im Ausgangspunkt zutreffend angenommen hat, handelt es sich bei der Bezeichnung als dummer, kranker, alter, hasserfüllter Mensch um eine Formalbeleidigung, die ohne Abwägung mit der Meinungsfreiheit, das hatte ich erklärt, Schmähkritik, da gibt es keine Abwägung, ist immer unzulässig und bei Formalbeleidigungen ebenso, dass es dort keine Abwägung gab und eben die Äußerung unzulässig war. Die Äußerung, dafür werden sie bezahlen, stellt aber nach ihrem Wortlaut, nach Auffassung des OLG Dresden, eine Nötigung, die strafbar ist im Sinne des Paragraphen 240 StGB dar, weil sie nach dem objektiven Empfängerhorizont darauf abzielte, den Verfügungsträger unter Androhung von Gewalt dazu zu veranlassen, zukünftig von negativen Äußerungen über den Verein abzusehen. Ganz interessant, also eine gegenläufige Entscheidung, ganz anders als die erste Instanz, wurde das Ganze letztlich verboten. Das hat man ganz oft, dass wenn man als betroffener Anwalt für Mandanten zum Gericht geht und dort Unterlassungsansprüche geltend macht, dass es entweder erst in zweiter Instanz durchkommt und man dann erst erfolgreich ist oder die erste Instanz so entscheidet und teilweise in zweiter Instanz aufgehoben wird. Kollegen, Kolleginnen, die im Medienrecht tätig sind, wissen das natürlich, aber für Laien ist es eben interessant zu wissen, dass es sich doch lohnen kann, egal ob man auf der Aktiv- oder Passivseite ist, auch nochmal die zweite Instanz im einstweiligen Verfügungsverfahren rüberschauen zu lassen, weil eben ganz oft unterschiedliche Entscheidungen am Ende stehen und wie wir im Fall Kachelmann gesehen haben, das Ganze auch erst gerne nach vielen Jahren beim Bundesverfassungsgericht oder vorher beim BGH anders entschieden werden kann. Im Äußerungsrecht hat man ganz oft sehr viel Ermessensspielraum, Abwägungsspielraum auch von Seiten des Gerichts, sodass man auch nach der ersten Instanz, wenn es das Ganze wert ist und die Äußerungen einem etwas wert sind oder die Reputation wiederhergestellt werden soll, dass man eben auch in die nächste Instanz geht. Das ist eben im Äußerungsrecht auf jeden Fall lohnenswert, weil die Abwägung eben und das Ergebnis der Abwägung ganz unterschiedlich ausfallen kann. Die Grenze ist also letztlich Schmähkritik und Formalbeleidigung bei Recht auf Gegenschlag. Schmähkritik liegt vor, wenn eine Äußerung nicht mehr der sachlichen Auseinandersetzung dient, sondern ausschließlich darauf abzielt, die betroffene Person herabzuwürdigen. Ja, also wenn es wirklich völlig anlasslos ist und mit diesem ganzen Kontext und mit den Äußerungen vorher das Gegenüber nichts zu tun hat, selber mit dem Sachverhalt nichts zu tun hat, sondern wirklich die Person ausschließlich herabwürdigen möchte und letztlich auch entmenschlicht und die Menschenwürde angreift, da ist es dann ganz klar. Oft hat man eben Grenzfälle, ne, in dem Fall, den wir jetzt gerade hatten, ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der LG Hamburg, dass es sich nicht um Schmähkritik oder Formalbeleidigung handelt, mit uns unsere Argumentation gegangen. Der Gegnervertreter hat natürlich Argumente gebracht, die sich in so einem Kontext auch mal hören lassen, aber am Ende glücklicherweise nicht durchgedrungen sind. Aber das Risiko, ob etwas Schmähkritik ist, hat natürlich der Äußernde am Ende, weshalb man natürlich immer mit Bedacht im öffentlichen Meinungskampf auch agieren sollte, insbesondere auch, weil es sich auch schnell mal um schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen handeln kann, die ja dann auch Geldentschädigungsansprüche nach sich ziehen. Das möchte man nicht, das lohnt sich nicht. Deshalb sollte man doch mit Bedacht agieren, wenn man etwas äußert oder sich vielleicht im Vorfeld auch, wenn man die Zeit hat, rechtlich beraten lassen von einem Anwalt, einer Anwältin für Medienrecht. Und Fälle, bei denen Schmähkritik angenommen wurde, war zum Beispiel die Bezeichnung als Obergauleiter der SA Horden. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2017 verboten. Ein Rechtsanwalt bezeichnete einen Richter als Obergauleiter der SA Horden. Hierin sah das Bundesverfassungsgericht eine Schmähkritik, da die Äußerung allein der Diffamierung diene. Eine weitere Schmähkritik wurde angenommen vom Bundesverfassungsgericht in 2016, also nur ein Jahr vorher, widerwärtige, geisteskranke Staatsanwältin. Auch hier war wieder jemand aus der Justiz quasi der Betroffene von der Äußerung. Ein Kläger bezeichnete eine Staatsanwältin mit beleidigenden Begriffen. Das Bundesverfassungsgericht stufte auch dies als Schmähkritik ein, da jeglicher sachlicher Bezug fehlte. Also ganz wichtig für Betroffene, die meinen, dass sie von Schmähkritik betroffen sind, die können natürlich rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen, egal ob in Medien, durch klassische Printmedien, wo es seltener vorkommen wird. Also die Bild hat in der Regel keine Äußerungen, die irgendwie als Schmähkritik zu bewerten sind. Soweit gehen sie dann doch nicht. Aber in Foren, in Social Media oder auch offline, wenn dort Formalbeleidigung, Schmähkritik über jemanden geäußert werden, kann der Betroffene natürlich zu einem Anwalt, einer Anwältin gehen, das Ganze prüfen lassen, Unterlassungsansprüche geltend machen und wenn es eben sehr übers Ziel hinaus ist, auch mal Geldentschädigungsansprüche und natürlich auch Strafanzeige, Strafantrag stellen, weil Schmähkritik in vielen Fällen dann eben auch gleichzeitig eine Beleidigung darstellt. Wichtig für diejenigen, die sich im öffentlichen Meinungskampf bewegen, auch prominente Persönlichkeiten, die gern eben auch reagieren. Das erleben wir im Anwaltsalltag immer wieder und dann auf Social Media Posts hart reagieren, sollten natürlich sehr aufpassen, sollten schauen, wo ihre Grenzen liegen, damit sie nicht dauernd mit Abmahnungen überzogen werden. Das Ganze geht ja auch ins Geld. Und spezialisierte Fachanwälte sind nicht billig und Prozesse sind natürlich auch nicht billig. Deshalb sollte man eben schauen, dass man sich im Rahmen der zulässigen Meinungsäußerungsfreiheit bewegt und lieber nicht zu sehr über das Ziel hinausschießen. Und im Zweifel eben Äußerungen, bevor man sie platzieren möchte, irgendwo auch anwaltlich prüfen lassen, um auf der sicheren oder relativ sicheren Seite zu sein. Die Grenzen sind hier fließend, das haben wir gesehen. Aber man weiß eben auch, wenn man austeilt, dann muss man sich eben auch gefallen lassen, dass andere gegenschießen. Und selber weiß man auch, dass man in gewissen Grenzen die Möglichkeit hat, wenn man öffentlich angegriffen wird, eben hier auch gegenzuschießen. Das Ganze nennt man Recht auf Gegenschlag, Recht zum Gegenschlag. Ein sehr interessantes Thema, was nicht immer in dem Wortlaut, wie gesagt, in zahlreichen Gerichtsverfahren, wenn es um die Abwägung Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht geht, vorkommt. Deshalb habe ich sie thematisiert. Die Kollegen und Kolleginnen unter Ihnen werden es kennen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wir sind jetzt beim Ende dieser Folge. Wem die Folge gefallen hat, der folgt doch gerne, kommentiert, teilt, sagt es weiter, dass es den Podcast gibt, diese Folge gibt und teilt es doch gerne in sozialen Medien. Wir sind auch auf YouTube, Instagram, TikTok, Twitter und LinkedIn zu finden. Dort haben wir auch immer interessante Inhalte, auch aus der alltäglichen anwaltlichen Praxis unserer Kanzlei Gessner Liege Medienkanzlei. Unser Hauptsitz ist unter den Linden in Berlin-Mitte. Wir freuen uns, euch auch bei der nächsten Folge, Folge 14, begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute.